zumal wenn es jetzt um Schwergewichte geht. Tja, meine ich den Kritiker oder meine ich die Gattung Oper? Ich meine erstmal den Kritiker. Guten Morgen, Kai Lüskaiser.
Ich habe abgenommen.
Aber nicht inhaltlich. Was haben wir vor? Natürlich ein Rückblick auf das Opernjahr in Berlin. Die Zahl der Premieren war ein bisschen eingeschränkt. Wir wissen alle um die drastischen Kürzungen im Berliner Kulturhaushalt. Dennoch, wir haben unsere drei Opernhäuser und sämtliche Neuproduktionen, hast du gesehen, meistens auch hier im Programm danach morgens direkt rezensiert. Jetzt also der große Rückblick. Kai, wie war dein Jahr, dein Opernjahr? War es ein gutes?
Also es war ein klares und unvernebeltes Jahr, in dem sich die Tops und Flops nämlich sauber unterscheiden ließen. Das ist ein großer Vorteil. Also die Reihenfälle und Höhenflüge. Oftmals gibt es so Grauzonen, das ist nicht schön. Auf beiden Seiten Top wie Flop genug zu bieten. Um es gleich vorwegzunehmen, die Deutsche Oper geht als Siegerin daraus hervor. Die Staatsoper steht gar nicht so schlecht da und nur die Komische Oper, würde ich denken, steht schlechter da als zuvor. Letzteres Ergebnis der von dir angedeuteten Sparpolitik. Es wurde nämlich die wichtigste Produktion, mein Freund Bunbury, unglücklicherweise ausgerechnet gestrichen. Sparen ist nicht schön, aber noch schlimmer ist das Sparen am falschen Ende.
Lass uns jetzt starten mit den Höhepunkten. Keine Grauzonen, das freut schon mal. Was waren die Tops des Jahres?
Platz 3, gerade am Samstag gewesen, kommt vor Silvester nochmal zurück. In Frisco ist der Teufel los an der Komischen Oper. Das ist ein kapitalismuskritisches Musical von Guido Masernetz, für das es nur für eine semi-konzertante Aufführung gereicht hat. Die wird aber personenregiemäßig von dem Regisseur Martin G. Berger so souverän durchgewalkt, dass sie für mehr durchgeht. In Frisco ist der Teufel los, schöner Titel. Das war 1962 im Metropoltheater, also im heutigen Admiralspalast, ein Pracht- und Vorzeigestück des sogenannten heiteren Musiktheaters der DDR. San Francisco ist der Spielort, ein Moloch der Raffgier und des Überleichengehens, aber die solidarischen Reflexe der Seeleute funktionieren trotzdem ganz so, wie es dem sozialistischen Menschenbild entsprach. Schön besetzt mit Alexander von Hugo, Sophia Euskirchen und Christoph Marti. Dieses Werk hat 70 Inszenierungen zu Zeiten der DDR erlebt. Unglaublich. Wir warten auf die vollgültige 71. Und vielleicht auch auf Martin G. Berger als kleinen Koski in voller Funktion.
Das war jetzt Platz 3. Nun steigt die Spannung. Du hast ja was angedeutet. Also da müssten jetzt die beiden besten Produktionen oder wenigstens eine an der Deutschen Oper zu erwarten sein.
Genau, sogar beide. Hm? Zunächst Platz 2, Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Krönender Abschluss einer Richard Strauss-Trilogie von Tobias Kratzer. Schon Intermezzo davor war sehr schön. Tobias Kratzer ist der Regisseur der Stunde, kann man sagen, der nicht oft nach Berlin zurückkehren wird, weil er jetzt fest bestallt ist an der Hamburgischen Staatsoper. Seine Frau ohne Schatten hat er so als Familientherapie mit Wunschkind-Pointe entmythologisiert, wodurch dieser verquaste Schmarrn, den dieses Stück sonst ist, etwas nüchterner wird. Mit Catherine Foster war das super besetzt. Donald Runicles konnte einen würdigen Vorab-Ausstand geben. Getoppt wird das nur noch durch Platz 1, gleichfalls in der Deutschen Oper, in meinen Augen und Ohren Fedora von Umberto Giordano. Die Produktion von Christoph Loy war ausgeliehen nur, aber das Stück ist sehr selten. Und darum ist auch nichts zu sagen gegen derlei Sparimporte, worum es sich vielleicht handelt. Warum gute Produktionen anderswo verrotten lassen, wenn man sie hier eigentlich fantastisch gut besetzen kann, wie das der Fall war mit Jonathan Tettelman und wieder Migneviciute. Zweifellos die rundeste Aufführung des Jahres.
Bester Verismo, wenn ich es mal so sagen darf.
Ja.
Und Jonathan Tettelman, den du auch zu Recht lobst, ja, der ist ja so eine Art richtiges Berliner Starprodukt.
Kann man sagen, ja. Der hat hier begonnen und zwar, er lebt auch in Berlin, inzwischen im Grunewald, ist in Berlin gemacht worden, zunächst an der Deutschen Oper wiederum durch Francesca da Rimini. Das war auch eine Loy-Produktion. Dann war er dieses Jahr ein umjubelter Werther in einer Konzertantenaufführung. Ganz toll. Es vermag kein anderer Tenor heutzutage, also derzeit, sich dermaßen mit Schmackes in die Brust zu werfen und dabei hohe Cs aus sich rauszuschleudern, so als wenn es Schneebälle wären. Tettelman, auch im internationalen Maßstab, ist der Sänger des Jahres. Er hat auch noch als Don Carlo debütiert hier in Berlin in diesem Jahr. Frucht der guten Arbeit an der Deutschen Oper des derzeitigen Intendanten Christoph Seuferle, den man eigentlich entfristen könnte.
So, ich würde mal sagen, jetzt bis hierhin und wir reiben uns die Hände. Machen dir Flops eigentlich auch immer so einen Spaß?
Mehr.
Eben. Und das Schönste kommt zum Schluss. Und bei mir im Studio ist immer noch Kai Lürs Kaiser. Wir haben während der Musik ein bisschen geplaudert. Ich habe ihm gebeichtet, ich gehe gar nicht so gerne in die Oper, aber ich höre wahnsinnig gern seine Kritiken.
Danke.
Und die machen natürlich besonders Spaß, wenn es dann auch mal ein saftiger Verriss sein darf. Schade ist es aber, die guten Worte passen einfach. Hast du jetzt genug Schwung für die Flops?
Immer. So. Ich habe nur zwei davon mitgebracht, was Flops anbetrifft, denn wir wollen uns die Laune nicht verderben. Recht schlimm und handwerklich indiskutabel Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck, ausgerechnet an der komischen Oper. Das war das seriöse Regiedebüt der guten, wunderbaren Dagmar Manzel, die den Löwen auch noch inszenieren will. Aber das wird nichts. Es tut mir leid. Grimms Märchen in einer schäddrigen Trash-Kulisse. Manzel will nichts als lieb, lieb und dann ganz klein bisschen gruselig.
Nee, so macht man es nicht für Kinder.
Nee. Nein, so macht man es nicht. Und Hänsel und Gretel ist auch gar keine Kinderoper. Nee. Das ist sehr streitbar, das so zu sehen. Selbst die großartige Kostümbildnerin Victoria Beer bleibt maßlos hinter ihren Möglichkeiten zurück. Etliche Kritiker hielten dicht, weil Dagmar Manzel so nett und sympathisch und erfolgreich und toll ist. Wir müssen aber selbst an Weihnachten den Tatsachen ins Gesicht gucken. Das war nicht.
So, das war der eine Tiefpunkt und der andere?
Auch in der komischen Oper Salome von Richard Strauss. Jewgeni Titow ist der Regisseur, lässt Salome gesichtslos auftreten, mit einem verpuppten Gesicht, sodass man keine Mimik sieht und auch die Person gar nicht, die da singt. Schlimm, schlimme Hypothek für die ganze Aufführung. Johanna Ahn wird am Ende ausgeweidet, sodass Salome die Gedärme als Dildo benutzen kann. Nur weil ein Einfall der es ist ja noch kein guter Einfall. Diese Salome war einzig und allein als Gefälligkeit gegenüber dem neuen GMD James Gaffigan geplant. Sowas sollte man nie machen. Absoluter Tiefschlag.
Ach, da gehst du auch mit der Stimme noch runter. Die Staatsoper ist bisher noch gar nicht vorgekommen.
Da gehe ich wieder hoch mit der Stimme, denn sie ist teilweise zu Unrecht nicht vorgekommen. Immerhin waren dort die aus Brünn importierten Ausflüge des Herrn Brautschek von Janacek zu sehen, im März schon. Eine sehr gute Aufführung, inszeniert von Robert Carson, dirigiert von Simon Rattle. Mehr kann man aus diesem sehr tschechischen Stück, glaube ich, nicht rausholen. Was das laufende Jahr anbetrifft, hat außerdem an der Staatsoper Christian Thielemann einen mehr als achtbaren Einstand gegeben mit der Schweigsamen Frau, wiederum von Richard Strauss, mit dem Ring im Repertoire und der Festaufführung zum 100. Geburtstag des Wozzeck von Alban Berg. Damit hat Thielemann eher viel gemacht für seine Verhältnisse. Und die Staatskapelle in kürzester Zeit auf ein, ich muss es doch sagen, neues Niveau angehoben. Die Staatskapelle, wenn sie so spielt wie unter Thielemann, kommt gleich, aber ganz knapp hinter den Berliner Philharmonikern.
Also, klingt doch insgesamt nach einem wirklich unterhaltsamen Jahr, wenn wir drauf schauen und dir zuhören, geht's so munter weiter.
Ja, glaub schon. Also Lady Macbeth jetzt im Januar inszeniert von Barry Kosky immerhin in der komischen Oper. James Gaffigan hat also den ehemaligen Chefregisseur sich da geholt. Das ist durchaus vielversprechend. An der Staatsoper beschließt Simon Rattle seinen Janacek-Zyklus mit dem Schlauen Füchslein, vielleicht die schönste Janacek-Oper. Runicles verabschiedet sich endgültig von der Deutschen Oper mit Violanta, einem Frühwerk von Erich Wolfgang Korngold. Alles schöne Sachen. Und im März singt Anna Netrebko die Amelia in der Neuproduktion des Ballo in Maschera von Verdi an der Staatsoper. Das sind gute Aussichten. Berlin, abgesehen von der alten, leidigen Doubletten- und Tripletten-Problematik, also dass alle Häuser das Gleiche spielen sozusagen, steht in der Künstlerpolitik eigentlich gut da. Hier treten die wichtigen Leute auf, so wie es selbstverständlich sein sollte, aber längst nicht immer selbstverständlich war.
Vielen Dank. Gute Aussichten und ein spannender Rückblick. Das war Kai Lürs Kaiser, unser bewährter Opernkritiker.
Danke sehr.
Hier auf Radio 3. Ich wünsche einen guten Jahreswechsel. Frohe
Danke
Weihnachten.
Gleichfalls.